Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Wir gehen direkt rein in eine neue Folge OMR Takeaway. Diesmal am Donnerstag, weil morgen ist Freitag, da habt ihr alle frei, da wollen wir euch gar nicht nerven. Deswegen einen Tag früher und ihr hört mir zu. Julia, ich bin angestellt bei OMR als Plattformexpertin und mir gegenüber sitzt Roland, der Chefredakteur von OMR.
Hallo. Genau, wir sprechen in dieser Folge nochmal über ChatGPT. Wir haben schon gehört, wir kommen keine Folge ohne ChatGPT aus, aber in dieser Folge drängt es sich auch wirklich nochmal auf, werdet ihr gleich hören. Dann sprechen wir über Kai Cenat und Mafiathon 3. Das musste ich wirklich erstmal üben, das zu sprechen. Ja, aber spannendes Thema, wir sind da so ein bisschen in ein Twitch-Rabbit-Hole verschwunden. Und als letztes sprechen wir noch über Reaction-Videos jetzt auf Instagram und TikTok.
Viel Spaß! Ja, also Roland, ich glaube, so langsam müssen wir hier einfach mal wöchentlich müssen wir mal eine Rubrik draus machen, weil ChatGPT lässt uns einfach nicht los. Wöchentlich grüßt uns das Murmeltier. Was passiert schon wieder bei ChatGPT?
Ja, letzte Woche habe ich hier noch erzählt, dass es so einen Tweet gab von Sam Altman mit so einem Screenshot, wo schon irgendwie zu sehen war, es gibt einen Bereich Orders, also Bestellungen bei ChatGPT. Und jetzt ist das Ganze schon Wirklichkeit geworden, als hätte ich da mit meiner Prognose vielleicht recht gehabt. Es gibt eine neue Funktion bei ChatGPT, die heißt Buy it in ChatGPT. Das heißt also, du kannst dann künftig direkt bei denen einkaufen. Also jetzt noch nicht im gesamten Internet quasi, aber sie haben zwei erste Partner, nämlich Etsy, wo das dann zuerst möglich sein wird. Und als zweites kommt dann noch Shopify hinzu. Ich nehme an, die meisten von euch kennen Shopify. Wer es nicht kennt, ist so ein Online-Shop-System quasi, was große D2C-Marken wie Glossier und so weiter, viele Influencer auch betreiben ihre Shops über Shopify. Also so ein bisschen die große E-Commerce-Plattform nach Amazon, also eine unabhängige E-Commerce-Plattform aus den USA.
Und was heißt es, dass sie mit den Partnern heißt dann quasi jetzt von diesen beiden Shops oder von diesen beiden Plattformen oder die Shopify benutzen, da crawlt sich dann ChatGPT quasi die Daten im Hintergrund und von allen anderen erstmal noch nicht, oder?
Ja, also nicht nur die Daten crawlen, sondern du hast dann halt wirklich einen Buy-Button innerhalb von ChatGPT und kannst dann direkt aus der Chat-Oberfläche heraus etwas einkaufen. Bei jedem Shopify-Shop und auf Etsy dieser. Etsy ist ja so ein bisschen so eine Kunsthandwerk-Plattform, so ein bisschen das eBay für die Hipster und Nerds, so würde ich sagen. Und da kann man dann direkt bei ChatGPT einkaufen. Und die haben noch einen weiteren Partner an Bord, Stripe. Das ist so ein großes Payment-Provider, also Bezahlabwicklung machen die im Internet. Im Grunde auch ein riesengroßes Unternehmen. Und die haben dann zusammen eben so ein neues Protokoll entwickelt, das Agentic Commerce Protokoll, was dann hoffentlich Standard werden soll und in diesem KI-Bereich, dass darüber dann halt Bestell- und Bezahlabwicklung stattfindet. Und ja, da startet jetzt, und das ist jetzt die große News der Woche.
Und warum haben die sich als Partner da Stripe ausgewählt als Bezahldienstleister?
Ich glaube, Stripe ist nach PayPal so der größte Bezahlabwickler im Internet. Ist auch ein milliardenschweres Unternehmen von zwei irischen Brüdern gestartet, mit Sitz mittlerweile in den USA. Also das ist ein Gigant in der Bezahlabwicklung im Internet. PayPal hat, glaube ich, so die stärkere Consumer-Marke, kann man sagen. Mhm. Aber Stripe ist so im B2B-Bereich, bei allen Shops und so weiter, ist das auch ein riesengroßes Thema.
Und PayPal ist ja auch schon verbandelt mit Google.
Genau, das ist nämlich das, da haben wir hier noch nicht drüber gesprochen. Es gibt quasi vor 2 oder 3 Wochen gab es schon eine andere, sehr ähnliche Initiative von der Konkurrenz, nämlich Google hat auch so ein eigenes Protokoll vorgestellt, das Agents Payment Protocol. Also ist quasi, da sind jetzt gerade 2 Standards am Markt und da muss man gucken, welches sich durchsetzt. Und eben Google macht das zusammen in Partnerschaft mit PayPal. PayPal versucht ja jetzt sehr in dieses KI Agentic Commerce Game reinzugehen. Die haben auch noch andere Partner. Mastercard ist, glaube ich, dabei. Die hatten irgendwie 19, 20 Partner da am Anfang gleich vorgestellt. Das heißt, es gibt jetzt 2 Initiativen gleichzeitig, die versuchen, dieses Einkaufen in der KI-Welt, Bestellen in der KI-Welt, Zahlabwicklung in der KI-Welt so ein bisschen an sich zu reißen. Und wird, glaube ich, spannend zu beobachten sein, wer sich da durchsetzt.
Mhm. Und glaubst du aber, dass die sich durchsetzt oder dass sich irgendwas wirklich durchsetzt und die Leute da wirklich Bock drauf haben?
Ja, also ja, ist schon schwer zu schätzen, wenn man, wir haben ja hier auch gesprochen über dieses Studio von OpenAI, wie ChatGPT genutzt wird, und da war die Angabe irgendwie 2% der ChatGPT-Nutzung wird für harte Produktrecherche benutzt, was ja noch nicht so richtig viel ist. Andererseits gab es dann wieder irgendwie 25% sind, der Nutzung sind Seeking Information und 29% Practical Guidance, also so direkte Ratgeber. Und in dem Zusammenhang fand ich jetzt diese Woche auch noch interessant, es gibt eine jetzt erstmals eine Markenkampagne von OpenAI für ChatGPT, wo sie wirklich solche TV-artigen Spots gemacht haben. Hast du sie gesehen?
Ja, ich habe sie gesehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich muss mich da als kleiner Fan outen, weil ich die Werbekampagne total smart gemacht finde einfach. Weil sie quasi das, was du erwähnt hattest in der Studie, dass ChatGPT für so private Probleme quasi am meisten genutzt wird, haben sie da einfach rausgefiltert, haben sie genommen und haben dann genau darum halt die Werbekampagne gemacht. Also sie haben verschiedene Szenen aufgenommen. In der einen Szene sucht jemand nach einem Rezept, womit er seine Freundin beeindrucken kann.
Sein Date
beeindrucken Date, kann. In der anderen Szene sucht jemand nach einem Plan, damit er irgendwie bis weiß ich nicht wann so und so viele Pull-Ups schafft und dann wird so ein Sportplan quasi erstellt und ich finde, das sind total nahbare Szenarien, so soll es ja auch sein, weil genau so nutzen ja die meisten Leute ChatGPT. Dann finde ich natürlich auch, und jetzt wird es von meiner Seite ein bisschen nerdy ausnahmsweise mal, sie haben das auch mit einem 35mm Film aufgenommen, das heißt, sie haben noch richtig Film dazu benutzt. Es sieht sehr
Kino-Look quasi.
Genau, es sieht sehr nahbar einfach aus. Dieser körnige Look ist da und es ist nicht so was Futuristisches, was man eigentlich vielleicht hätte, also was eigentlich erwartbar wäre von ChatGPT. Und ich finde, da haben sie auch nochmal gezeigt, beziehungsweise die Agentur, mit der sie das gemacht haben, dass sie auch dieses Problem, was KI angeht, irgendwie verstanden haben. Weil die haben ja einfach ein großes Problem, denke ich, dass viele Angst davor haben. Dass viele Angst davor, dass es große Unbekannte ist. Und weil irgendwann erobert es die Welt und die Roboter werden uns alle irgendwie vernichten. Und genau dem sind sie halt eben entgegengesteuert, indem sie eine ganz ruhige, ganz klare Kampagne gemacht haben. Und deswegen bin ich sehr großer Fan davon.
Ja, ich finde es auch smart, wie du sagst. Also die Botschaft ist ja ein bisschen, du musst keine Angst haben vor KI, sondern die hilft dir in deinem Leben.
Genau.
Dein Leben schöner zu machen und besser zu machen. So. Und das finde ich schon auch smart. Und das passt ja zu diesem Practical Guidance, dass das die Hauptnutzung ist. Und man kann sich schon, ich kann mir, also um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, glaubst du dran, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man diese personalisierten, du kriegst dann ja wieder dieser Typ, der die Pull-Ups machen will, du kriegst einen personalisierten Zeit- und Fahrplan, was du machen musst, um dein Fitnessziel zu erreichen, dass dir dann da auch Produkte empfohlen werden und du die möglicherweise darüber kaufst. Aber ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein dickes Brett, was die da bohren wollen. Weil wenn man guckt, es gibt ja viele andere Plattformen, die versucht haben, so einen On-Plattform-Checkout, also dass du wirklich auf der Plattform selbst bestellst, sowas umzusetzen. Instagram hat es versucht, Google hat es auch immer wieder versucht und die waren beide nicht so richtig erfolgreich damit. Und ich glaube, die Leute wollen schon immer noch so eine Trennung zwischen demjenigen, der dir die Empfehlung gibt und wo du den Kauf dann abschließt. Weil der oder diejenige, der die Empfehlung gibt, der soll ja möglichst neutral sein. Du sollst ja dann eine neutrale Empfehlung bekommen und nicht das Produkt, wo er dann Kohle für kriegt, wenn er es verkauft. So. Und deswegen ist es, glaube ich, schon schwierig umzusetzen. Die einzigen, die das bisher gut hinbekommen haben, sind Amazon. Du machst Produktrecherchen auf Amazon und informierst dann dich gleichzeitig über die Produkte und nutzt dafür halt die Reviews und machst dann auch den Kaufabschluss da. Irgendwie hat Amazon das gut hinbekommen und die anderen Plattformen haben es noch nicht so hinbekommen. Und deswegen, glaube ich, wird das für ChatGPT und OpenAI schon auch schwer werden, da die richtige Form zu finden.
Mhm. Aber sie stellen sich der Herausforderung jetzt erstmal nur in den USA mit diesem Buy-Button. Wann glaubst du, kommt er nach Deutschland? Passiert sowas relativ schnell?
Ich glaube, zuletzt war es ja so, dass die ganzen KI-Features von den großen Tech-Plattformen in Europa relativ spät gekommen sind, weil die sagen, die Regulierung hier ist so hart und man weiß immer nicht, war es wirklich so, dass die Regulierung so hart ist, dass sie es nicht umsetzen können oder war es auch so ein bisschen Signaling von wegen, wir machen das nicht, damit die Leute sich genervt sind, dass sie die neuen Features nicht bekommen, sich bei ihren Politikern beschweren hier von wegen, die Regulierung ist zu hart und dass das wieder aufgeweicht wird, ist glaube ich vielleicht so eine Mischung aus beiden. Ich glaube schon, dass das noch eine Weile dauern wird, bis es nach Europa kommt. Bei Google ist ja auch so, dieser AI-Mode, den gibt es schon in ganz vielen Sprachen und Ländern, nur in Deutschland gibt es ihn noch nicht. Ja, was ist jetzt das Takeaway für die ZuhörerInnen? Julia hat mir einen interessanten Post weitergeleitet von einem Typen, der arbeitet bei Profound. Profound ist so ein Tool, mit dem man gucken kann, wie die eigene Marke sichtbar in dieser KI-Welt ist, auf ChatGPT, bei Gemini und so weiter. Und der hat gesagt, man muss sich jetzt eben darauf einstellen, das ist nicht mehr so Keyword-Matching wie früher bei Google. Man gibt irgendwie Nike Air ein und dann wird das Keyword gematcht und dann kriegt man genau das Produkt, sondern es sind eben diese personalisierten Empfehlungen, wie irgendwie, ich will jetzt Laufschuhe haben mit einer guten Polsterung, wasserdicht und die sollen bis Freitag ankommen. Also du hast dann so personalisierte Prompts, wie eben auch in dieser Markenkampagne, dass man halt eine Vielzahl von Daten zur Verfügung stellen muss über die Produkte, über das Gewicht, die Farbe, die Nutzung und so weiter. Also so viele Daten als möglich über das Produkt, damit man einfach damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, in diese personalisierten Empfehlungen reinzukommen. Das wäre mein Gefühl. Was ist dein Takeaway?
Ja, auch dadurch, also ich bin immer noch bei der Kampagne stecken geblieben, sage ich dir ganz ehrlich. Bei der Kampagne muss ich echt sagen, Takeaway, guckt euch eure Zielgruppe an, guckt, was die gerne möchte, wofür die euer Produkt benutzt und dann figert auch irgendwie out, wo die Probleme sind und dann packt das in eine Kampagne, weil ich glaube, das kann echt was bewirken. Und jetzt, wo du natürlich mit Daten ankommst, vielleicht stellt auch Leute ein, die eure Daten aufräumen, falls ihr das noch nicht richtig hinterlegt habt.
Ja.
Die Tagesplatte.
Ja, stell dir vor, morgens wirst du von Ed Sheeran mit der Gitarre geweckt, dann kommt Kim Kardashian für irgendein albernes Partyspielchen vorbei, Tony Hawk schaut zum Skaten vorbei, Linkin Park spielt einen Überraschungsgig und abends schneidet dir LeBron James die Haare. Wenn dir das passiert, dann bist du im Livestream von Kai Cenat. Das ist einer der größten Streamer auf Twitch überhaupt. Und der hat jetzt gerade einen 30-Tage-Marathon-Stream gemacht, den Mafiathon 3. Und damit nicht nur eine krasse Promi-Riege vor die Kamera gekarrt, sondern auch enorme Reichweitenzahlen generiert. Und ich fand es faszinierend, kannte dieses Phänomen vorher nicht so und bin so ein bisschen im Rabbit Hole verschwunden. Wie ging es dir?
Ja, also du hast mir da ja auch einen LinkedIn-Post zugesendet. Ich wusste erstmal überhaupt nicht, wer das ist, was der macht. Viele Fragen haben sich bei mir aufgetan. 30 Tage Livestream. Streamt er dann auch auf Toilette? Streamt er, wenn er schläft? Waren so meine ersten Gedanken. Und dann andere Fragen, die ich mir noch gestellt habe. Und denen sind wir ja dann aber irgendwie auf die Schliche gekommen, den Antworten. Auch sehr überraschende Antworten mit diesen Subs und dem Geld. Aber das erzählst du ja alles noch. Also crazy Geschichte, ehrlicherweise.
Ja, also ich bin ein bisschen, habe versucht, in diesen Kosmos reinzutauchen und ein bisschen besser zu verstehen, wie das funktioniert und wie die Plattform so tickt. Wer Twitch nicht kennt, ist ja so eine Livestreaming-Plattform, viel Gaming, aber auch andere Themen, wie man es sieht. Und der hat eben, hier dieser Kai Cenat hat jetzt zum dritten Mal so einen Streaming-Marathon gemacht oder wie die auch das nennen, Subathon, weil die versuchen dann möglichst viele Subscriber einzusammeln. Und dazu muss man wissen, auf Twitch ist es so, da unterscheidet man zwischen Follower, kennt man ja von den anderen Plattformen, da folgt man einfach im Account, um zu sehen, wenn da neuer Content kommt. Dann gibt es aber auch auf Twitch noch zusätzlich Subscriptions, also Abonnements und die sind auf Twitch immer bezahlt, kosten irgendwie $5-6. Und dann kriegt man irgendwie zusätzliche Features, wo wie so ein paar Emojis und ein bisschen Zugriff auf zusätzlichen Content. Ich glaube, der Gedanke ist aber schon immer so ein bisschen mehr so Community-Building, beziehungsweise die Community unterstützt jetzt den Streamer, den Creator in ihrem Creator-Dasein und ja, also so mehr dieses Community-Gedanke. Ich pushe jetzt da meinen Creator, den ich richtig cool finde. Und der hat jetzt zum dritten Mal so einen Subathon gemacht und er nennt ihn immer Mafiathon. Das war jetzt Mafiathon 3 und er hatte jetzt dieses Mal das Ziel, 1 Million Subscriber zu erreichen, also diese Marke als erster Streamer überhaupt zu überspringen. Vorher war er irgendwie so im Bereich 720.000, glaube ich, und wollte jetzt auf 1 Million springen.
Also
und
1 Million Menschen, die dafür bezahlen, dass sie in den Chats da irgendwelche Emojis senden oder dass sie da vielleicht kurz angezeigt werden, kurz
korrekt,
der Name
ja.
Irgendwie. Ja, okay.
Also schon der reine Wahnsinn. Und das ist ihm auch schon vor dem Ende des Streams gelungen. Dazu muss man auch nochmal sagen, bei diesen Subathons ist eigentlich die Mechanik immer so, der Stream verlängert sich, wenn ein neuer Abonnent oder neue Abonnentin hinzukommt. Und wenn nicht genügend Leute nachkommen, dann kann der Stream auch schneller zu Ende sein als ursprünglich geplant. Also er hatte das jetzt für maximal 30 Tage, glaube ich, angesetzt. Und wenn jetzt nicht genügend Leute abonniert hätten, dann hätte der Stream auch vorher zu Ende sein können.
Es gibt ja auch lustig, bei dem Stream ist ja auch so eine Uhr, die da quasi dann runterläuft. Ne?
Genau,
das ist ja quasi dieses, was man auch, also ist ja ein uralter Marketing-Trick, dass man irgendwie sagt, nee, ist
wie damals so bei QVC und so weiter.
Genau, es gibt nur noch 300.000 Stück, schlagt jetzt zu. Ja, das fand ich auch ganz lustig.
Und bei, es war halt besonders krass, also ich glaube, so wie ich es jetzt gelesen habe, sind die Abstände da, also bei ihm war es jetzt so, dass man mit jedem neuen Abo quasi 3 Sekunden Stream neu gekauft hat.
Mhm. Perfekt.
Und so gering war diese Zahl, glaube ich, bei den anderen Streamern noch nie, was ja schon crazy ist, wenn man überlegt. Er hat jetzt dann trotzdem diese 30 Tage durchstreamen können, einfach weil so viele ein Abo gekauft haben.
Also weil so viele dann auch noch für 3 Sekunden $5 bezahlt haben.
Ja, also man zahlt ja auch für die Features und so weiter.
Okay,
aber
okay, sorry. Also $5 für 3 Sekunden und ein Emoji.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Es ist eine vollkommen andere Welt und ist aber schon auch eine Welt, die ja wirklich eine gewisse Relevanz hat. Ich habe nochmal nachgeschaut, Twitch hat irgendwie 240 Millionen Monthly Active User und dieser Stream von ihm hatte jetzt immer so 100 bis 400.000 Concurrent Viewers, also gleichzeitige Zuschauer, was jetzt erstmal gar nicht so viel klingt, wenn man diese TikTok-Zahlen gewohnt ist, aber das ist für Twitch sind das schon sehr, also ist ja wie eine Fernsehsendung, wie so ein Kabel-TV-Sender, sind da schon wirklich sehr relevante Zahlen von Menschen, die da gleichzeitig zuschauen, teilweise glaube ich auch wirklich wie ihr pennt nachts.
Ja.
Aber wie dann eben auch so Promis dazukommen.
Ich wollte gerade sagen, er musste sich ja dann auf jeden Fall für diese 30 Tage da auch was einfallen lassen. Ne? Und ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist echt, er muss ja für 30 Tage wirklich ein Programm erstellen.
Content haben.
Ja.
Also ich habe eben ein paar Mal reingeguckt in den Livestream und habe mir die Highlights angeguckt und es ist irgendwie eine ganz kuriose Mischung. Also es gab dann einen Trailer für das Event, was wirklich so kinomäßig produziert war, wie so ein Mafia-Film. Dann kommt Michael B. Jordan, dieser US-Schauspieler, rein und sagt ihm, dann machen die so eine Wette, ja, wenn er es nicht schafft, dann muss er sich von LeBron James die Haare schneiden lassen.
Mhm.
Und da gab es zwischendurch, zum Schluss gab es dann auch nochmal einen Trailer, weil dann irgendwie der letzte Sleepover, die letzte Nacht, also das Ganze findet so in so einer Villa in Beverly Hills statt, sehr luxuriös auch. Und die letzte Nacht ist dann, glaube ich, im Haus von Kevin Hart, wo es dann auch nochmal so einen sehr luxuriös, kinoartigen Trailer für gab. Andererseits die Produktion, wenn man da reinguckt in den Stream, ist schon manchmal ein bisschen trashy. Also ich glaube natürlich von der Technik schon krass, weil die da viele Kameras haben und Ton fand ich auch nicht immer ideal. Im Grunde ist es so ein bisschen wie Big Brother, fand ich.
Mhm.
Big Brother, wenn man sich da den Livestream anguckt, ist ja auch immer manchmal so ein bisschen trashy. So.
Ja.
Irgendwie so eine Mischung aus diesen beiden Welten. Aber allein diese Mischung aus Promis, die er da angekarrt hat. Mariah Carey hat ihr neues Albumcover live im Stream enthüllt, John Legend ist aufgetreten, Snoop Dogg, also ein paar andere habe ich ja schon genannt, also wirklich eine krasse Riege an Namen, die ja offensichtlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die alle bezahlt hat, sondern die sind dann ja wahrscheinlich schon auch zu einem großen Teil gekommen wegen der Reichweite.
Wegen der Reichweite, wenn Mariah Carey da ihr Album vorstellen kann, dann wird sie ja auch ein paar Leute damit erreichen, deswegen wird sich ja auf jeden Fall für die auch gelohnt haben und für ein paar Marken hat es sich auch gelohnt.
Genau, da habe ich auch mal nachgeschaut, also der hat ja sowieso permanente quasi Sponsorings. Der war der erste Streamer, der von Nike unter Vertrag genommen wurde. Und jetzt hat er eben auch bei diesem Stream hat er ein paar ganz clevere Sachen gemacht. Er hat ein eigenes Modell von Crocs bekommen für irgendwie $70, die Mafiathon 3 Clocks, die jetzt man irgendwie bis Anfang Oktober bestellen konnte und wahrscheinlich sind die millionenfach bestellt worden. Mit diesem Modell ist er dann während des Streams in die Talkshow von Jennifer Hudson. Wer das nicht kennt, das ist eine US-Schauspielerin, die jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, eine Talkshow macht und auch relativ erfolgreich. Die ist ein paar Mal viral gegangen. Die hat immer, die Gäste müssen durch so einen Tunnel gehen und dann stehen rechts und links die Mitarbeiter und halten die Leute so hoch. Hatte ich schon häufiger in meinem Feed. So ein Video gibt es jetzt von ihm auch. Und dann hat er eben in dieser Sendung, hat sie ihn dann gefragt, hier, was hast du denn da für Schuhe? Und dann hat er ihnen natürlich diese Crocs präsentiert und die auch welche mitgebracht und konnte dann in dieser Sendung quasi für das Produkt werben. Also nativer geht es nicht. Schon.
Ich wollte gerade sagen, das fühlt sich alles sehr, fast so ein bisschen so scripted reality Fantasy-mäßig an, dass man irgendwie schon denkt, ach ja, das könnte ja wirklich so sein und die Jennifer Hudson findet ja die Schuhe wahrscheinlich wirklich cool.
Ja, ganz natürlich.
Ja, boah, crazy.
Und State Farm ist eine Versicherung, die sind auch Partner von ihm. Da hat er, glaube ich, während des Streams auch irgendwie einen Werbespot für die gedreht. Dann gab es eine Aktion, wo er irgendwie eine bedürftigen Mutter, mit Kind, die gerade irgendwie von ihrem Vermieter rausgeschmissen wurde, der ein Haus und einen Van geschenkt hat, wo dann die State Farm die Versicherung übernommen hat. Also auch immer alles sehr, sehr nativ eingebunden. Schon crazy und auch für jetzt so alte Säcke wie mich. Von den Sehgewohnheiten schon ungewohnt, aber wahrscheinlich aus Marketing-Sicht super clever und
genau,
super
und der
smart.
Hat jetzt quasi auch die Millionen Subs geknackt, aber das hat er nicht nur organisch geschafft, sondern da haben sich ja auch Brands wieder raufgesetzt. Also es ist ja auch schon wieder eine total smarte Story eigentlich.
Ja, kannte ich auch nicht, fand ich auch ganz interessant. Man kann eben in diesem Twitch-Channel dann gucken, wer sind die monatlich größten Geschenkgeber und man kann diese Subs eben auch verschenken und da in der Top 10 tauchen diverse Namen auf. Irgendwie Bose hat 13.000 verschenkt, State Farm 14.000, Crocs fast 20, eBay 23. Das fand ich auch interessant und eigentlich ja ganz clever, wenn du dich da, also natürlich kostet das schon auch relevant Kohle, aber du kaufst dir da A, eine Sichtbarkeit und B, wahrscheinlich ja auch eine gewisse Beliebtheit in der Community, weil du dadurch, dass du dieses Geld da rein pfefferst, ermöglichst du ja auch den Content, den diese Community cool findet. Kann ich mir schon vorstellen, dass das so psychologisch ganz gut funktioniert und kannte ich jetzt noch nicht, fand ich auch auf jeden Fall ein interessantes Takeaway, wie man auf Twitch Sichtbarkeit generieren kann.
Der Wochensnack.
Ja, und das nächste Thema, was mir begegnet ist, hat auch so ein bisschen seinen Ursprung auf Twitch, YouTube-Szene und zwar Reaction-Videos. Die habe ich jetzt auch öfter auf Instagram gesehen tatsächlich. Und wie du dir das vorstellen kannst, es sind natürlich dann nicht so ellenlange Reaction-Videos, sondern eher kürzer. Und das sind so Reels, zum Beispiel von einer total abgefahrenen Szenerie, dass irgendwelche Leute auf so einer Treppe zwischen zwei Bergen entlang gehen in schwindelerregender Höhe und dann auf einmal kommt so ein kleiner Kopf von irgendwem, das so reingeflogen in ganz schlechter Qualität und der sagt dann in sein Mikrofon ungefähr sowas hier.
Yo, in der heutigen Folge von Das werde ich niemals in meinem Leben nur ansatzweise denken zu tun, haben wir hier diese abgespacede Leiter, die von nirgendwo nach nirgendwo geht, aber in der Luft hängt. Und so dünn ist, dass man mit einer Schere die abschneiden könnte und dann stirbt.
Ja, und wer es nicht weiß, Reaction-Videos kommen ja eigentlich so ein bisschen von YouTube, wo das zu einem riesengroßen Phänomen geworden ist, muss man wirklich sagen, dass da YouTuber fast nur noch ausschließlich auf andere Videos reagieren und gar nicht mehr eigenen Content machen. Und ja, da gibt es auch ein sehr empfehlenswertes Video von dem YouTuber Klengarn dazu, kann ich nur empfehlen, das mal anzugucken. Der sagt nämlich auch, das ist ein Problem für YouTube, weil teilweise ist es nämlich eben so, dass diese Reaction-YouTuber dann mehr Kohle mit ihren ganz günstig produzierten Videos, die müssen sich ja nur hinsetzen und irgendwie über ein Video drüber sprechen, ist ja sehr viel einfacher, als dann ein produktionstechnisch aufwendiges Video zu finanzieren. So. Die machen eben teilweise mehr Kohle als die, die diesen Content dann produzieren, was für YouTube ja auch nicht so gut ist. Und die Zahlen, die da generieren, ist ja teilweise wirklich krass. Ich weiß nicht, du hast dich einmal mit beschäftigt mit dem Thema.
Genau, ja. Also es gibt tatsächlich Videos, wo Monte und Trimax auch mal total offenlegen, was sie mit ihren Reaction-Videos so verdienen. Und bei YouTube ist das bei Trimax mit seinem Reaction-Kanal, also sie haben ja dann meistens auch richtige Kanäle irgendwie, wo das gecuttet und hochgeladen wird, verdient er in einem Jahr nur mit YouTube, also nur mit der Monetarisierungseinheit von YouTube, eine 500.000 pro Jahr und Monte knapp 1.000.000. Also es ist schon sehr viel Geld, wie du schon sagst, für sehr, in Anführungszeichen, billig produzierten Content. Und ich glaube, da liegt halt auch echt einfach das Problem mit den Reaction-Videos. Obwohl ich halt auf der anderen Seite auch sagen muss, ich verstehe schon dieses Argument bei diesem ganz dummen und stumpfen Humor und dass man dann einfach kurz das Video anhält und darüber lacht und das soll dann eine Reaction sein. Das gucke ich mir natürlich auch sehr gerne an. Aber es gibt ja auch Reaction-Videos, die da wirklich auch nochmal Original-Content draus machen, Zum Beispiel sagen wir jetzt einfach, ein Arzt guckt sich ein Video darüber an, wie sich jemand ernährt oder so und stoppt dann zwischenzeitlich und gibt dir dann halt wirklich richtigen Input und sagt, hey, das ist gesund oder das würde ich empfehlen und das würde ich jetzt nicht empfehlen. Deswegen glaube ich, man kann das auch gut machen und wäre vielleicht einfach auch gerade ein Trend, auf dem man im Marketing oder als Brand irgendwie aufsteigen kann. Wie gesagt, es muss ja nicht dieser dumme Humor sein, aber wir könnten ja jetzt auch ein Reaction-Video machen zu Roland rated dein Marketing-Case und guckst du dir das Marketing von irgendwem an und sagst dann halt, hey, ja, das finde ich, haben die gut gemacht oder das haben die nicht. Also wir machen ja gerade nichts anderes, ja. Ehrlicherweise.
Ja, ich glaube, muss man natürlich nochmal gucken, wie das urheberrechtlich ist. Wenn du irgendwie als Marke irgendwie von einem Creator ein Video darauf reagierst, dann ist es wahrscheinlich wieder schwieriger, weil dann, wenn da zu Recht irgendwelche Forderungen kommen. Aber so, wenn du irgendwie eine Personal Brand bist oder so, kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube auch, dass das jetzt auf, wie du ja ganz spannend beobachtet hast, dass das jetzt auf Instagram und teilweise auf TikTok ja auch kommt. Ich nehme an, dass das jetzt nicht finanziell motiviert ist, weil da kannst du ja schwieriger Geld zu verdienen, glaube ich, auch nicht so viel Geld wie auf YouTube. Also bei YouTube kannst du mit Werbeeinnahmen ja wirklich noch ganz gut Kohle machen. Ich glaube, auf TikTok und Instagram ist das deutlich schwieriger.
Nee, ich glaube, da geht es überwiegend so um Reichweite, aber es gibt ja auch diese ganzen Features, die du auf Instagram und TikTok machen kannst, dieses Duett oder weiß ich nicht was, Stitch, wo das dann genau, wo du da richtig angeben kannst, hey, ich reagiere jetzt hier gerade oder ich mache hier gerade mit einem anderen Creator noch Videos. Also, ja.
Ein Format, was mir auf TikTok wirklich häufig in den Feed gespült wurde, war jetzt so eine Frau, die reagiert auf was Menschen zum, ich weiß nicht, ob es zum Thanksgiving war, aber die dann quasi sich als Richterin darüber aufspielt, dann sieht man immer die Personen in die Kamera sprechen und die halten das Gericht, was sie mitgebracht haben, zu diesem Essen mit Freunden. Und die Richterin spricht dann, je nachdem, wie viel Aufwand sie betrieben haben, wie gut das Gericht aussieht, spricht dann ein Urteil, ob sie jetzt gefällt werden oder ob sie eine Statue ihnen zu Ehren quasi aufgestellt wird. Das habe ich auch häufig auf TikTok gesehen und hat da super gut funktioniert. Also diese Dinge, wo man reagiert, ist ja auch psychologisch irgendwie so, ist das halt das menschliche Element. Da hat man irgendwie noch eine zusätzliche Emotion. So.
Ja, und ich höre mir das auch gerne an. Ich gucke mir das auch gerne an. Also ich höre auch die Meinung von anderen Menschen sehr gerne. Deswegen bin ich auch total open dafür, leider. Und es wird mir sehr oft häufig in den Feed gespielt. Ja. Wir können dir ja mal was raussuchen, worauf du reagierst. Und
unbedingt.
Dann spielen wir das auf unserem Instagram-Account.
Boomer Reactions.
Boomer Reactions.
Das neue Trendformat.
Aber es passt eigentlich ganz gut bei dir. Wir können das Format Roland Reaction nennen. Ich finde es super. OMR.Takeaway. Vielleicht kommt das nächste
Woche.
Und
dich lasse ich dann reagieren auf Fernsehformate aus den 80er Jahren. Harald Schmidt und Co.
Ja, siehst du. Perfekt.
Sehr schön. Könnt ihr demnächst auf Social sehen. Ja, Julia, was ist das Takeaway für diese Sendung? Was hast du denn gelernt?
Also aus deiner Twitch-Story habe ich tatsächlich gelernt, egal wie nerdy dieses Thema erscheint, wenn man sich da so ein bisschen drin einliest, ist da echt was, was ja auch schon ehrlicherweise seit Jahren passiert, mit einer super starken Community, auf die man sich auf jeden Fall draufsetzen kann und natürlich auch, wie heftig organisch Product Placement sein kann.
Ja, ich glaube, ich nehme von deinem Thema so ein bisschen mit. Also ich habe mir dann ein paar dieser Reaction-Videos angeguckt. Ich empfehle das auch auf jeden Fall euch zu machen, um es zu verstehen. Wir packen ein paar in die Shownotes rein. Ich denke, vielleicht ist das auch ein bisschen eine neue Art von CreatorInnen jetzt auf Instagram und TikTok, mit denen man vielleicht ja auch als Marke zusammen arbeiten kann. Du hattest dieses Beispiel von diesem Klettersteig mit dieser Himmelsleiter da. Kann man sich ja theoretisch auch vorstellen, dass das ein Video ist von TUI für irgendein Reiseziel von denen. Und wenn eine Marke eine gewisse Selbstironie hat und man dann so einen Creator hat, der da ein bisschen lustig drauf reagiert, dann kann das eine ganz andere Reichweite bekommen, als wenn man es so alleine macht. Würde ich mir an der Stelle vielleicht mal angucken. Ist auf jeden Fall unterhaltsam und auf jeden Fall keine verschwendete Zeit.
Ja, und ein Kommentar ist darunter zum Beispiel auch schon. Und ich so, okay, wo ist das? Ich will dahin.
Ja, Kommentare sind wichtig. Wir freuen uns da auch immer drüber. Auch darüber, wie euch vielleicht diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns über Abos, über Weiterempfehlungen. Auch über Themenvorschläge, schickt uns die gerne per Mail oder Instagram DM oder wie auch immer, was euch am liebsten ist, schickt uns die zu. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auf die Folge nächste Woche.
Bis dann!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. bei OMR.